man selber nicht reguliert ist, das eigene Nervensystem, dann merken die Hunde das und das setzt die meines Erachtens unter Stress.
Besorgnis um die emotionalen Bedürfnisse anderer, während die eigenen ignoriert werden. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 7. Episode. Wir sind die drei Endosisters, Martina, Katja und Claudia, und beschäftigen uns mit Endometriose, Trauma und anderen einschneidenden Erlebnissen. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und wünschen euch viele Inspirationen beim Hören. Wir haben eine längere Winterpause gemacht, da wir alle mit unseren eigenen Themen und Prozessen beschäftigt waren. Und heute sind wir zu zweit und Claudia wird aber bald wieder auch dabei sein und wir grüßen sie ganz herzlich an dieser Stelle. Beim letzten Mal hatten wir angekündigt, dass wir uns heute mit pränatalem Trauma beschäftigen. Das werden wir leider ein bisschen nach hinten verschieben, da wir da noch ein bisschen vorarbeiten wollten. Aber für alle, die sich schon darauf gefreut haben, können wir auf alle Fälle einen Film empfehlen. Der nennt sich In Utero. Wir werden in die Shownotes den Link reinmachen. Und das ist eine Dokumentation, die ihr auch mit deutschen Untertitel hören könnt und kostet aktuell, glaube ich, $9. Und wir können euch das sehr empfehlen. Und als Buch hätte ich noch die Empfehlung von Bettina Alberti, Die Seele fühlt von Anfang an. Das ist einfach noch eine Buchempfehlung für alle, die nicht länger warten können. Und wir haben gedacht, da wir jetzt ja länger diese Pause gemacht haben, dass wir uns erstmal damit beschäftigen oder erstmal so ein kleines Update machen, wie es uns geht und was ist in den letzten Monaten so passiert, welche Themen haben uns bewegt, um euch da erstmal auf den neuesten Stand zu bringen. In diesem Sinne, Martina, möchtest du anfangen?
Ja, was hat mich bewegt? Also bewegt habe ich mich im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin ja von Schottland nach Deutschland zurückgewandert und es gab ganz, ganz viele Gründe dafür und ich meine, so eine Entscheidung trifft man ja nicht von jetzt auf gleich. Das hat sich über die letzten 2 Jahre nach dem Lockdown so schon angekündigt. Ich stand also auch vor der Entscheidung, soll ich jetzt auch noch die britische Staatsbürgerschaft beantragen oder nicht? Und da hatte ich mir schon Bücher besorgt, um das vorzubereiten und zu lernen. Das ist ja genauso wie in Deutschland. Ja, also man muss einen Sprachtest ablegen und dann einen Test, dass man sich in Politik und Geschichte und allem auskennt. Und als ich dann anfangen wollte zu lernen, hat sich schon so ein innerer Widerstand irgendwie da ergeben. Und ich habe mich dabei erwischt, wie ich immer mehr Videos mir angeschaut habe, so auf YouTube über Berlin und Deutschland. Und irgendwie ist es ganz komisch. Mein innerer Kompass schlägt auf einmal um und ich beschäftige mich viel, viel mehr wieder mit Deutschland und meiner Identität, meinen Wurzeln. Und letzten Endes war auch ein ausschlaggebender Punkt, dass ich meine Hündin Maggie bei mir hatte, nach 6 Jahren wieder. Ich hatte sie ja aus Deutschland abgeholt. Ich weiß gar nicht, ob ich die ganze Story mal erzählt hatte, aber als ich ausgewandert war nach Schottland, musste ich sie leider Gottes zurücklassen. Und dann wurde ich kontaktiert nach 6 Jahren, dass die neue Besitzerin sich leider nicht so gut um sie gekümmert hätte. Und ich hatte sie dann abgeholt, spontan, 2 Monate, nachdem ich eine Hündin adoptiert hatte schon. Und war dann im Sommer 2023 in Deutschland schon mal, um Maggie abzuholen und hatte sie dann bei mir in Schottland. Und habe dann mit einer Hundetrainerin angefangen zu arbeiten, die mir halt gesagt hat, dass Maggie halt eine posttraumatische Belastungsstörung hat. Da mir die letzten 6 Jahre gefehlt haben, konnte ich auch nicht so ganz einschätzen, wie sie reagieren würde, weil als Junghund hat sie zwar schon gezeigt, dass sie bestimmten Schutzinstinkt hat, aber ja, jetzt hat sie dann die letzte Zeit in Schottland auch gezeigt, dass dieser Schutzinstinkt viel intensiver geworden ist. Dass ich irgendwie für mich zum Ergebnis gekommen bin, auch, dass ich nicht die richtige Besitzerin bin. Mein Gedanke war auch, ich werde sie sehr wahrscheinlich nicht behalten können und ich will sie aber auch nicht einfach in Schottland irgendwo in einem Tierheim abgeben. Und also einer von 1000 Gründen, zurückzukehren nach Deutschland, war auch, dass ich Maggie einfach wieder nach Deutschland bringen wollte und das ne, mal sehen wollte, wie sich alles entwickelt. Und wusste, in Deutschland ist die Tierschutzorganisation, wo ich sie auch damals her hatte, die auf diese Rasse spezialisiert sind. Und die Frau, die diese Organisation hat, ist einfach, also kennt sich einfach aus mit diesen Hunden und liebt diese Hunde. Und ich wusste, also wenn ich sie irgendwie, wenn es nicht klappen sollte und wenn ich sie abgeben muss, dann würde ich es nur dorthin hinbringen. Also das war mir schon klar. Und ja, diese Rückwanderung war dann auch sehr, sehr holprig. Also es war auch erstmal gar nicht klar, wo ich unterkomme. Meine Schwester hatte zwar gesagt, du kannst zu uns kommen, aber mein Schwager mag keine Hunde. Und außerdem hat er noch junge Töchter. Und Maggie ist ja, wie gesagt, nicht einfach, wenn ich dabei bin, durch diesen Schutzinstinkt. Und ich konnte es dann auch verstehen, dass er nicht wollte, dass die Hunde ins Haus kommen. Also habe ich mir einen Van gekauft und habe die ersten Wochen halt in diesem Van mit meinen Hunden gelebt. Und da wusste ich auch noch nicht, bekomme ich einen Job? Wann bekomme ich einen Job? Kriege ich eine Wohnung? Wann bekomme ich eine Wohnung? Und ich wusste auch, wenn ich jetzt mit Maggie auch Maulkorbtraining machen möchte, dann wird es auch eine längere Prozedur werden und dieser Hund braucht Struktur und in einem Van und in der Enge und in diesem Chaos wusste ich, ich kriege das nicht hin. Zumal sie auch Dora, also meine andere Hündin, auch öfters angefallen hat und da gab es dann auch Stress. Also es war einfach alles viel zu viel. Ich musste sie abgeben, es ging nicht anders. Ich glaube, das war eine sehr vernünftige Entscheidung. Der Punkt, zu dem ich jetzt kommen will, was ich, glaube ich, ganz interessant finde, was das Thema Trauma angeht. Ja, also wie gesagt, ich habe ja dann belegt bekommen, auch, dass sie eine posttraumatische Belastungsstörung hat. Ich habe eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Und wie wir wissen, ist es ja ein Körperzustand. Ja, also unser Nervensystem ist da nicht reguliert. Und Hunde sind einfach verdammt sensible Wesen. Die kriegen wesentlich mehr mit oder nehmen andere Dinge wahr als wir Menschen. Und man kann Hunden nichts vormachen. Und ich habe mich dann mit einer Bekannten unterhalten, eine ältere Dame. Ich weiß, dass bei ihr in der Vergangenheit auch traumatische Erlebnisse eine Rolle spielen in der Kindheit und dass sie auch hoch komplex traumatisiert ist. Und sie hat mir erzählt, sie sei mit Hunden aufgewachsen. Ihr Vater war Polizist. Sie kennt sich wirklich aus mit Hunden und Hundeerziehung, hatte auch immer Hunde. Und sie hatte einen Hund aus dem Tierschutz, der hat genau dasselbe Verhalten gezeigt. Der war bekannt im Dorf als sehr aggressiv und sie musste mal besonders aufpassen, wenn Passanten vorbeikamen. Und dieser Hund ist ihr einmal weggelaufen. Und sie meinte, die Menschen, die diesen Hund dann getroffen haben, als er entlaufen war, haben alle gesagt, ach, was für ein liebes Tier, überhaupt kein Problem, total lieb und zutraulich. Und wo man ihr dann später auch gesagt hat, also ein Hundetrainer, ja, der Hund ist nur bei ihm so, weil er sie beschützen will. Also genau dasselbe Muster. Und die kannte sich aus mit Hunden, ja, und wusste, wie man Hunde erzieht. Wo ich nochmal die Bestätigung bekommen habe, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Weil Hunde bekommen unseren Status mit, die kennen unseren Körperstatus, die riechen Hormone, die riechen Stresshormone. Wir können so selbstbewusst auftreten, wie wir wollen, nach außen hin, als Rudelführer uns gebaren. Aber so ein Hund kriegt mit, dass wir traumatisiert sind. Das weiß ich jetzt. Also durch meine Geschichte, durch ihre Geschichte. Wenn ein Hund gequält wurde, schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht hat, ne, das war bei Maggie so, das war bei dem Hund dieser Bekannten so. Und dann geht man mit dem Hund eine Art Traumabindung ein, tatsächlich. Ja, und die projizieren das dann, übertragen das und versuchen dann, dich und sich selbst gemeinsam zu beschützen. Also wenn man selber nicht reguliert ist, das eigene Nervensystem, dann merken die Hunde das und das setzt die meines Erachtens unter Stress. Ich habe jetzt eine Hündin bei mir, die Dora, die ist auch aus dem Tierschutz, aber da weiß ich, die hat noch nie schlechte Erfahrungen gemacht mit Menschen. Mit der klappt das wunderbar. Ein Hund, der schwer traumatisiert ist, also da kann es dann schon mal zu so einem Verhalten kommen. Und da glaube ich, da kann man so viel mit Hundetrainern arbeiten, wie man will. Man muss da an sich, an seinem Nervensystem, an seinem Trauma arbeiten. Und das kann durchaus auch Jahrzehnte dauern. Also ich habe mich nicht in der Lage gefunden oder mir war bewusst, das kriege ich jetzt nicht in den nächsten Wochen hin. Und der Hund hat Stress, der Hund braucht Sicherheit. Und die spürt er bei mir nicht. Ja, das habe ich aus dieser Geschichte gelernt. Aber wie gesagt, das war ein Grund, zurückzuwandern. Aber der Hauptgrund war wirklich, dass ich eine Sehnsucht habe nach meinen Wurzeln, nach meiner Identität, nach meiner Schwester auch, nach alten Freundschaften. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe hier noch irgendeine Aufgabe zu erfüllen. Irgendein unfinished business, ich weiß es nicht. Und bin einfach meinem inneren Kompass gefolgt und jetzt bin ich wieder hier.
Hast du denn schon eine Ahnung, was deine Aufgabe sein soll?
Nee, das ist jetzt besonders interessant, weil ich habe in Schottland schon mich immer im Osten von Deutschland gesehen. Und meine Oma wurde in Dresden geboren. Also da ist ein Teil meiner Wurzeln. Und irgendwie zieht es mich dahin und ich habe das Gefühl, dass ich da was finden werde. Und das klingt jetzt total verrückt, ich weiß, aber bei meiner Schwester hat sich unabhängig von mir und ohne, dass ich ihr was erzählt hätte darüber, haben sich genau dieselben Gedanken und Sehnsüchte eingestellt. Und wir haben uns dann irgendwann mal darüber unterhalten und waren dann überrascht, ach, bei dir auch. Und sie hat genau denselben Gedanken, so dass da irgendwas ist, was wir irgendwie anscheinend finden werden. Ich kann es nicht erklären. Ich kann nur sagen, dass wir unabhängig voneinander genau dieses Gefühl und diese Gedanken die letzten Monate so mit uns tragen und dann das jetzt zufällig aneinander entdeckt haben. Und ich bin ja da mittlerweile für eher spontane Entscheidungen und solchen Intuitionen zu folgen. Und ich habe keine Ahnung, was es sein wird, aber irgendwas, was mit unseren Wurzeln zu tun hat und mit unserem Trauma. Ja.
Aber das ist doch toll, dass ihr beide unabhängig diesen Gedanken hattet und bin ich gespannt.
Ja, ich auch. Ich bin auch sehr gespannt. Genau. Wie war es denn bei dir die letzten Wochen und Monate?
Wie bei euch habe ich auch meine Themen gehabt und ich habe sehr mit Schmerzen zu tun. Ich habe ja schon immer Schmerzen im rechten Bein und es war ja die Hoffnung, dass durch die OP, die Darmteilresektion, die ich 2022 hatte, dass sich das bessern wird. Hat es aber leider nicht und da bin ich jetzt so ein bisschen auf der Suche, genau, und beim Erforschen. Das ist das, womit ich mich halt so die letzten Monate beschäftigt habe.
Mhm. Welche Maßnahmen hast du da schon ergriffen?
Also ich habe verschiedene Sachen ausprobiert und habe mich nochmal sehr mit dem Beckenboden beschäftigt. Das war ein großes Thema. Das hatte ich bisher die letzten Jahre vernachlässigt und hatte dann ein Buch gefunden unter der Gürtellinie Unerklärliche Beschwerden im urogenitalen Bereich körpertherapeutisch verstehen und behandeln. Das fand ich sehr hilfreich. Da gibt es so eine Basisübungsabfolge, die habe ich dann gemacht, aber das hatte dann meinen Schmerz verschlimmert. Also habe ich das ein bisschen abgeändert, aber ich bin der Sache ein bisschen mehr auf der Spur, habe ich das Gefühl. Der Psoas beispielsweise ist ja auch der Traumamuskel, wo viel Trauma gespeichert ist. Und da bin ich jetzt weiter auf der Suche. Ich kann noch nicht so viel erzählen, habe mich noch nicht ganz ausgiebig damit beschäftigt, aber ich denke, in den nächsten Folgen kann ich dazu vielleicht auch noch mal was erzählen.
Aber Psoas, was ist das für ein Muskel?
Das ist der, oh Gott, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, der Hüftbeugemuskel, der an der Seite, der auch bis nach oben geht. Und das halt das Bein runter. Also der spielt eine große Rolle.
Interessant. Jetzt, wo du es sagst, weil bei mir auf der rechten Seite ist genau da ganz oft wehtut. Also links nicht, aber rechts. Und ich hatte das noch gar nicht auf dem Schirm.
Genau, und ich hatte in der Vorbereitung für pränatales Trauma, aber ich habe meine Akten, meine Notiz jetzt nicht gefunden, auch nochmal, dass das schon im pränatalen Zeitraum sich auch entwickeln kann, auch der Psoas. Genau, aber das muss ich nochmal genauer erforschen. Das, denke ich, ist wirklich ein spannendes und wichtiges Thema gerade für uns Endo-Betroffene.
Also auch so überhaupt das Thema, das Trauma halt ein Körperzustand ist. Ich finde, das kann man gar nicht oft genug erwähnen. Ne? Ich hatte da letztens nochmal so ein Live-Webinar besucht mit Bessel van der Kolk und Peter Levin. Und also Bessel van der Kolk ist ja der Autor vom Body Keeps the Score und Peter Levin, der Begründer von Somatic Experiencing. Du kennst ihn ja besser als ich. Also hast ja bei ihm auch eine Ausbildung gemacht oder Seminare besucht. Und die beiden haben sich unwahrscheinlich interessant so unterhalten, nochmal zum Thema Trauma. Und Bessel van der Kolk nannte Trauma Physioneurose. Das fand ich auch einen interessanten Begriff. Er meinte, unsere Physiologie erlebt immer und immer wieder das Vergangene. Und die Herausforderung sei, die Physiologie zu ändern. Dabei ist es halt wichtig, hat er auch nochmal betont, dass die Person, die uns therapiert, beim Aktivieren dieser Erinnerung, und da spricht er, glaube ich, eher von Körpererinnerung, dass diese Person uns Sicherheit gibt. Der Körper muss halt die Erfahrung von damals abschließen können, damit es halt nicht immer und immer wieder in so einer Dauerschleife wiederholt wird. Ja, das ist halt ganz wichtig, diese Sicherheit zu geben. Und jetzt komme ich nochmal zu meinem Thema von eben mit Maggie. Mein Körper steckt halt noch in der Dauerschleife. Und Maggie, auch als selbsttraumatisiertes Wesen, braucht Sicherheit und ich konnte ihr das nicht geben. Da kann ich so viel intellektuell verstanden haben, aber ich habe meine Physiologie einfach noch nicht geändert. Und das wird mir in diesem Vortrag zwischen Bessel van der Kolk und Peter Levine auch noch mal so bewusst. Ne? Eine andere Sache, die Bessel van der Kolk angesprochen hat, fand ich auch interessant. Er hat dann so gesagt, so als Kleinkind, ne, wenn man sich dann beschissen gefühlt hat, da kam aber dann die Mutter um die Ecke. Und wenn das halt nicht passiert ist, ne, wenn die Mutter halt dann nicht für einen da war, auch wenn sie körperlich da war, aber halt einfach nicht präsent war, dann ist dieses Gefühl, dieses beschissene Gefühl nicht weggegangen. Und das sind häufig dann Erwachsene, die, wenn was Schlimmes passiert, auch immer noch das Gefühl haben, das wird nie vorbeigehen. Ich werde immer nur in diesem Elend bleiben. Und deswegen fände er so wichtig, in der Therapie dem Patienten, Patientin das Gefühl von Zeit wieder zu vermitteln. Ja, so diese, jetzt fühle ich mich gut, jetzt fühle ich mich schlecht. Und diesen Wechsel einfach wahrzunehmen. Und da musste ich halt an eine Szene denken, wie ich halt im letzten Darmverschluss, den ich hatte, in die Notaufnahme gekommen bin und so das ganz instinktiv, ohne das alles zu wissen, mir so gesagt habe, als ich so im Krankenhausbett da so entlang geschoben wurde und ich habe die Decke so an mir vorbeiziehen sehen, habe ich mir die ganze Zeit so gesagt, morgen um diese Zeit ist es vorbei. Morgen um diese Zeit ist es vorbei. Also dieses Gefühl von Zeit da zu greifen, war mir in dem Moment so ganz, ganz wichtig. Und deswegen fand ich das interessant, dass er das auch nochmal so angesprochen hat. Und er sagt auch, bei jedem funktioniert da was anderes. Ne? Die Frage ist, was ist es, das du brauchst, um sagen zu können, jetzt ist es vorbei. Und er sagt, für manche ist es halt Somatic Experiencing, für manche ist es EMDR, ne, und für andere wieder andere Therapietechniken. Und das ist halt auch ganz individuell, was bei wem greift. Abschließend haben sie noch was gesagt, das fand ich auch ganz interessant. Und zwar, dass sie glauben, dass man Autoimmunerkrankungen und wie zum Beispiel auch Fibromyalgie eines Tages bearbeiten werden kann, indem man auf einem ganz, ganz tiefen Level mit dem Körpergefühl arbeitet. Aber sie haben auch gesagt, da sind wir noch nicht.
Ja, das ist ganz spannend, weil das passt zu dem, womit ich mich auch noch beschäftigt hatte. Gabor Maté hatte ja ein neues Buch herausgebracht, der vom Mythos des Normalen, wie unsere Gesellschaft uns krank macht und traumatisiert. Ich weiß nicht, hast du das gelesen schon?
Noch nicht ganz, ich habe angefangen.
Ich habe auch angefangen, genau, und habe aber hatte gleich im Stichwortverzeichnis nachgeguckt und in diesem Buch ist erstmalig auch Endometriose ja erwähnt. Und ja, juhu. Und das fand ich ganz spannend und wollte ein paar Sachen nochmal vorlesen, weil er anhand von eigenen Beobachtungen und von KollegInnen eine Liste gemacht hat von Persönlichkeitsmerkmalen, die bei Menschen mit chronischen Erkrankungen besonders häufig zu beobachten sind. Und in der Aufzählung hat er halt Endometriose mitgezählt. Also es ist jetzt nicht nur speziell auf Endometriose, sondern Menschen generell mit chronischen Erkrankungen. Und da hat er 5 Eigenschaften benannt, die ich jetzt einfach mal vorlese. Zum einen, also erstens, eine automatisierte und zwanghafte Besorgnis um die emotionalen Bedürfnisse anderer, während die eigenen ignoriert werden. Die zweite, eine starre Identifikation mit sozialen Rollen, Pflichten und Verantwortung, was eng mit dem nächsten Punkt zusammenhängt. die dritte, eine übersteigerte, nach außen gerichtete Multitasking-Hyperverantwortung, die auf der Überzeugung beruht, dass man die eigene Existenz durch Tun und Geben rechtfertigen muss.
Ja.
Die vierte, die Verdrängung gesunder, selbstschützender Aggression und Wut. Und die letzte Eigenschaft, das Vertreten und die zwanghafte Umsetzung zweier Überzeugungen. Ich bin dafür verantwortlich, wie andere Menschen fühlen, und ich darf niemanden enttäuschen.
Oh ja.
Ja, ich fand das eine sehr schöne Zusammensetzung und finde mich da natürlich auch wieder, und auch aus den Beratungen von Endofrauen oder Betroffenen mit Endometriose klingt das häufiger durch. Und das fand ich einfach nochmal gut, dass er das so aufgeschrieben hat.
Auf jeden Fall, dass man sich das auch nochmal so irgendwie bewusst macht, ne? Also wo man da so drin gefangen ist. Und womit ich immer so ein großes Problem habe, ist ja immer noch so, was ist denn gesunde Wut? Also wie lässt man Wut auf eine gesunde Art und Weise raus, ne?
Ich glaube, es geht schon darum, einfach auch zu sagen, wenn einem was nicht passt. Ich glaube, dass es ja häufig so ist, dass man das runterschluckt. Okay. Oder in dem Moment vielleicht gar nicht darauf vorbereitet ist, dass man das spürt, aber das dann wegdrückt. Und es geht ja einfach darum, das nicht wegzudrücken, sondern auch wahrzunehmen. Und manchmal ist es ja auch gut, da eine Grenze zu setzen und Nein zu sagen.
Also es geht ja nicht darum, laut zu werden, sondern
genau.
Man kann ja auch ruhig sozusagen Grenzen setzen. Ja, weil mit dem Thema Wut, glaube ich, müssten wir uns alle mal ein bisschen auseinandersetzen. Mir ist nämlich Folgendes aufgefallen. Jetzt nach 7 Jahren Schottland, und ich sag mal, Schottland hat ja auch einiges mitgemacht, also hat ja dasselbe erlebt im Grunde genommen wie Deutschland mit Covid und den Lockdowns. Und da war auch das Thema Mental Health danach ganz groß, und es halt immer mehr Depressionen festgestellt werden. Aber wie soll ich sagen, also Schottland an sich und den Schotten geht es auch schlechter als den Deutschen, kann man auf jeden Fall sagen, ne, auch finanziell gesehen. Aber trotzdem herrscht da so eine Leichtigkeit. Und ne, der Entschluss, nach Deutschland zurückzukehren, mir war schon klar, ne, dass ich in ein Land zurückkehre, in mein Heimatland, was halt viel, viel mehr traumatisiert ist, denke ich, als Großbritannien. Das ist halt jetzt auch so von der Geschichte her und von auch vom Gefühl her, herrscht sehr viel Trauma in Deutschland. Und das, also für mich sind Deutsche jetzt, ne, also jeder, der einen deutschen Pass hat, egal was für Wurzeln er oder sie hat, das sind für mich Deutsche. Und ob man halt jetzt hier geboren wurde und die letzten paar Generationen schon hier, die haben Krieg erlebt, und die irgendwie hierher gewandert sind oder wo die Generation vorher hierher gewandert sind, die sind ja auch aus bestimmten Gründen hergekommen, haben halt in deren Region Krieg erlebt, und so sind wir irgendwie so ein Sammelbecken an Trauma einfach in Deutschland. Und ich finde, das spürt man hier auch. Also ich spüre hier wieder so eine Schwere, die ich in Großbritannien so unter den Menschen gespürt habe, und auch sehr viel Dünnhäutigkeit irgendwie, ja, also irgendwie erscheinen mir die Menschen hier, und ich will mich da gar nicht ausnehmen, also ich bin ja auch zurückgekommen, weil ich mich damit auch mehr identifiziere, weil, ja, das sind halt auch meine Wurzeln, und ich trage Trauma in mir, auch intergenerationales Trauma, ist ganz klar. Ja, da zu lernen, wie man gesund mit Wut umgeht und traumasensibel. Ich finde ja, das gehört an Schulen.
Definitiv, da bin ich bei dir. Und das sagte Gabor Maté ja auch in seinem Film, dass es wichtig wäre, dass in Schulen das auch schon gelehrt wird, das Wissen darum. Und das passt zu einer anderen Sache, mit der ich mich beschäftigt habe. Ich hatte ja erzählt, dass ich das Schmerzen so jetzt mein Thema ist, die letzten Wochen, Monate. Und beim Nachforschen habe ich da eine App entdeckt, die ich gerade ausprobiere. Und das ist, ich weiß nicht, ob du das kennst, die App Curable.
Ich habe schon mal gehört, aber noch nicht probiert.
Ich hatte ja schon mal was erzählt zu Pain Reprocessing Therapy. Und also es sind halt Leute, die selber Schmerzpatienten gewesen sind, die diese App entwickelt haben. Und das Tolle daran ist, genau, also für die App wurde die ACE-Studie als Grundlage genommen oder ist da einfach mit eingeflossen? Also diese Adverse Childhood Experiences. In der dritten Episode hatten wir das ein bisschen ausführlicher besprochen, wen es interessiert. Und es geht einfach darum, dass belastende Erfahrungen in der Kindheit, wenn man das erfahren hat sozusagen, erhöht es ganz klar das Risiko, später an chronischen Schmerzen zu leiden. Und das haben sie da sozusagen die Erkenntnisse daraus mitverarbeitet. Und also die App ist leider nur auf Englisch. Ne? Das gibt's in Deutschland bisher noch nicht. Und ich fand das ganz interessant, weil die wirklich so eine große Variation haben. Also es gibt Meditation, Visualisierung, Gehirntraining und auch Schreibübungen. Und das ist so ein Mix, den man dann immer selber auswählen kann. Und die App guckt halt auch, stellt einem auch Fragen und stellt einem individuell da was zusammen. Und was ich auch ziemlich cool fand, war, dass es einen Panik-Button gibt. Das heißt, wenn man eine Panikattacke oder eine Schmerzattacke hat, begleitet die einen da durch. Und das fand ich eine ziemlich coole Idee. Ich habe das jetzt bei Schmerzattacken genutzt. Und da konnte ich dann auch auswählen, verschiedene Sachen, die ich mache, und konnte mir auch Sachen anhören. Und da wird man so gut durchbegleitet. Und das finde ich gerade für Endo-Betroffene eine gute Idee, dass man, weil man in diesen Momenten ist man ja manchmal einfach auch allein und dem alleine ausgesetzt. Und da fand ich das sehr hilfreich. Also das fand ich eine super Idee. Ich teste sie jetzt gerade für 6 Wochen kostenlos und danach ist es dann für ein Jahr, müsste man gleich bezahlen. Und ich glaube, es sind maximal $10 im Monat. Manchmal gibt es auch Reduzierung. Ich teste das jetzt einfach meine 6 Wochen und dann werde ich entscheiden, ob ich das weitermache. Ich habe auch schon geguckt, was es im deutschen Bereich gibt. Da gibt es auch 2 Apps, die auch von den Krankenkassen übernommen werden. Aber ich glaube nicht, dass die ACE-Studie und diese Sachen aus der Traumaforschung da so zugrunde legen. Da ist man im englischsprachigen Bereich einfach schon weiter, wie das häufig so ist. Bin in einer Facebook-Gruppe und da waren mehrere deutsche User, die sagten, warum gibt es noch nicht auf Deutsch? Warum sind diese Erkenntnisse, wird das den Patienten nicht vermittelt? Und deswegen ich das gerade auch erzähle, ist, dass ich sehr interessant fand, dass sie gesagt haben, dass Betroffene, die sich jetzt nicht in der ACE-Studie wiederfinden, da gibt es ja immer auch Leute, so wie ich habe ja auch gesagt, dass bei den 10 Punkten der ACE-Studie habe ich eigentlich 0 Punkte und falle sozusagen nicht darunter. Und sie haben gesagt, dass wenn Menschen sagen, dass in ihrer Kindheit alles okay gewesen ist, dass sie keine belastenden Erfahrungen gemacht haben, da ermutigen sie, sich mit der Frage zu beschäftigen, dass man sich einfach vorstellt, wie würdest du dich fühlen, wenn dein eigenes Kind oder ein Kind, das dir am Herzen liegt, genauso aufwachsen würde, wie du aufgewachsen bist, mit allen guten und schlechten Erfahrungen, die du gemacht hast. Und darüber nachzudenken, das fand ich ja eine sehr, sehr clevere Lösung, da vielleicht auf die Schliche zu kommen und das einfach mal so ein bisschen zu erkunden, dass wenn einem Situationen einfallen, die man jetzt dem eigenen Kind nicht wünschen würde, und das dann nochmal genauer zu erkunden. Und das lohnt sich einfach, da dran zu bleiben. Und dazu werden dann halt auch Schreibübungen angeboten. Fand ich eine sehr elegante Lösung. Ne?
Das stimmt, das klingt gut. Und dann auch mit den Schreibübungen, das gefällt mir ja sowieso gut. Also das Schreiben hat ja was ganz, ganz Therapeutisches. Ja, ja.
Genau, also da gibt es mittlerweile auch ein deutsches Buch zur Traumaheilung, was sich mit Schreibübungen beschäftigt. Das ist ja auch schon wissenschaftlich untersucht, dass das hilft. Und ich hatte das bisher immer so ein bisschen vermieden, aber ich fand die Übungen, die jetzt da drin waren, ganz, ganz interessant. So.
Ja, beim Schreiben kommt ja vieles aus dem Unterbewusstsein, was einem selber vorher gar nicht so klar war. Ne? Man glaubt es erst nicht. Mhm. Und man soll einfach mal drauf losschreiben. Ne? Das ist natürlich mit irgendwelchen Anleitungen oder so Leitfragen einfacher, ne? So einen Anfang zu finden. Und wenn man einmal im Schreibfluss ist, ist man manchmal ganz erstaunt, was da so alles zu Papier kommt. Und ich würde auch empfehlen, handschriftlich das zu machen, nicht zu tippen. Ne?
Und das fand ich jetzt in der Kombination, fand ich die App, finde ich das einfach super, wie das aufgebaut ist, dass das alles so da mit dabei ist. Und es gibt auch einen kostenlosen Zugang. Also die Experteninterviews und auch die betroffenen Interviews kann man sich anhören, ohne sich anzumelden. Und es ist auch eine Endometriose-Betroffene dabei. Dann machen wir an dieser Stelle weiter mit der Leserinnenfrage. Uns hat eine E-Mail erreicht. Dort wird gefragt, oder sie hat uns geschrieben, ich habe eine diagnostizierte Endometriose und bin im Rahmen eines Klinikaufenthalts in der jüngeren Vergangenheit auf die Idee gekommen, dass es einen Zusammenhang zu erlittenen Traumata geben könnte. Auf meiner Suche nach Informationen und Perspektiven ist mir aufgefallen, dass dieser Zusammenhang als solcher zwar inzwischen wissenschaftlich bestätigt ist, ich aber keinerlei Informationen finden kann, was das für die Zukunft bedeutet. Eine Frage, die ich mir stelle, lautet zum Beispiel, kann ich, indem ich das Trauma therapeutisch aufarbeite und gegebenenfalls die Endometriose ein zweites Mal operieren lasse, eventuell langfristig beschwerdefrei werden? Falls Sie zu dieser Frage oder generell zur Frage, was jetzt, beziehungsweise wie geht es weiter, Ideen, Anregungen, Literaturempfehlungen haben, wäre ich Ihnen sehr dankbar.
Eine sehr komplexe Frage. Also nochmal, sie fragt, ob sie, indem sie das Trauma therapeutisch aufarbeitet und gegebenenfalls den Endometriose ein zweites Mal operieren lässt, eventuell langfristig beschwerdefrei werden kann. Tja, also das hängt jetzt von ganz, ganz vielen Dingen ab, würde ich sagen. Ja, da gibt es kein Ja-Nein, sondern, also ich habe ja schon in meinem Buch Endometriose und Psyche geschrieben, dass jeder so einen individuellen Schmerzmix hat. Ja, Schmerz, wie das entsteht wie Schmerzempfindung entsteht, ist ja ganz faszinierend, nämlich dass das hauptsächlich in unserem Gehirn tatsächlich stattfindet. Und in meinem persönlichen Fall hat das Thema Trauma da anscheinend eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei vielen ähnlich ist. Aber es ist natürlich immer die Frage, wie sieht die individuelle Endometriose aus? Was ist befallen? Sind Nerven fallen und so weiter und so fort? Und woher der Schmerz bei Endometriose kommt, weiß man eigentlich noch nicht wirklich genau. Also kann man das nicht wirklich sozusagen vorausschauen. Und dann auch mit der zweiten OP. Also bei den Operationen ist ja so eine einhellige Meinung auch der Exzisionsexperten, Expertin, dass es ganz, ganz wichtig ist, wer hat die erste OP durchgeführt und auch was für eine Technik wurde angewandt. Also ich sage jetzt mal, wenn die erste OP schon mal im Pfusch war, in Anführungszeichen, dann ist es auch schwieriger für die Operateure, Operateure danach halt noch was zu retten. Man kann sich vorstellen, auch wegen eventueller Verwachsungen und so weiter und so fort. Also das spielt dann auch alles eine Rolle. Dann ist natürlich auch noch die Frage, ist es nur die Endometriose, die da die Schmerzen bereitet, oder sind es auch noch Themen rund um Beckenboden oder bestehende Krankheiten, die neben der Endometriose noch halt vorhanden sind, seien sie jetzt diagnostiziert oder noch nicht diagnostiziert. Das sind ganz, ganz viele Fragezeichen. Ich meine, rein theoretisch könnte man sagen, ja, aber spezifisch, ja, was liegt da noch alles vor? Das ist total schwierig im Einzelnen zu sagen. Ich habe von meiner persönlichen Erfahrung geschrieben, weil ich denke, wie gesagt, es könnte anderen oder bei anderen vielleicht genauso sein, dass das Thema Trauma bei dem Schmerz eine große Rolle spielt. Und ich habe darüber geschrieben, damit man das auch mit auf dem Schirm hat, wenn man halt alles Mögliche für sich versucht, dass das halt auch ein Baustein sein sollte. Aber ob das nachher zum Erfolg führt, das ist bei jedem Jahr dann individuell wirklich verschieden. Ja, das kann einem keiner voraussagen. Das kann einem kein Traumatherapeut voraussagen. Das kann einem kein Endometriose-Experte voraussagen. Das sind Erfahrungen, die wir als Patienten, Patientinnen halt selber machen müssen. Und auch die Entscheidung dann, weil es geht ja nachher Richtung Entscheidungsfindung. Ja, soll ich mich da irgendwie nochmal operieren lassen? Soll ich in eine Traumatherapie gehen? Diese Entscheidungsfindung muss man wirklich selber leisten, ne, aufgrund von Informationen, die man da so sammelt. Und ja, das war ja natürlich dann der zweite Teil der Frage. Gibt es da Ideen, Anregungen, Literaturempfehlungen? Katja, da bist du mehr die Expertin.
Also gibt es auf alle Fälle. Auf unserer Website haben wir ja einiges schon aufgelistet. als ich die Frage gelesen hatte, gleich gedacht, das erinnerte mich irgendwie an mich früher. Ich habe das so sportlich gesehen. Okay, Trauma, dann müssen wir das bearbeiten, dann ist es okay, Haken hinter, dann Endometriose operieren und dann ist alles wieder in Ordnung. Aber das ist der Wunsch, aber so ist es nicht. Und es ist einfach ein sehr langer Weg und einfach auch ein Prozess und der ist ganz individuell. Und da ist es so, dass was bei der einen oder dem einen geholfen hat, das muss bei dem anderen nicht so sein. Also es ist so ein Ausprobieren und es ist, glaube ich, eher auch ein Erforschen. Claudia hat es ja in ihrem Buch Endometriose als Wegweiser. Das finde ich eigentlich eine sehr schöne Bezeichnung dafür. Und ich hatte vorhin überlegt, welche Bücher ich empfehlen würde. Es ist ja auch immer die Frage, wie man interessiert ist, ob man eher es wissenschaftlich mag oder kompliziert, ausführlich, kurz. Aber ich denke, auf unserer Webseite gibt es eine gute Übersicht und da kann man gucken. Das Buch von dir ist eine super Einstiegslektüre. Ich finde das Buch jetzt von Gabor Maté vom Mythos des Normalen auch noch mal gut als Einstieg. Und dann muss man gucken. Podcast empfehle ich jetzt im Deutschen sehr gern Verena König. Die hat mittlerweile 280 Folgen zu Trauma. Und da kann man auch über die Suchfunktion individuell schauen. Im Englischsprachigen, denke ich, Martina, bist du auch bei mir mit Irene Lyon.
Heißt ja, du? Irene Lyon, ja.
Klar. Irene Lyon, genau. Das sind halt auch viele einzelne Videos. Genau, muss man einfach schauen.
Ja, also ne, wie du sagst, es gibt ja dann auch nochmal diese Unterscheidung, nur eher so wissenschaftlich und was steht alles dahinter. Mhm. Also ich verstehe das auch so, dass sie vielleicht mehr so praktische Tipps haben möchte. Und da ist, wie du sagst, Irene Lyon ganz gut, ja, die auch viel mit dem Nervensystem arbeitet und Anleitungen und also wirklich Übungen an die Hand gibt. Im Deutschsprachigen ist es Andrea Kampermann. Kann man mal schauen, die ist auch auf Instagram, ja, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, also es ist jetzt unbezahlte Werbung in dem Sinne, aber die halt auch somatisch arbeitet und ja, also es gibt halt so langsam, ne, auch im deutschsprachigen Raum, Menschen, die sich damit auseinandersetzen, aber ja.
Genau, ansonsten wäre es halt eine traumaorientierte Körpertherapie, damit zu beginnen oder zu gucken, wenn man sich Unterstützung holt. Ich finde halt Bewegungsübungen ganz gut, sowas wie Feldenkreis oder Qigong oder Tai Chi oder so Somatics, ne, was du machst, da gibt's ja auch immer Übungen. Aber es ist halt die Frage, was man für ein Typ ist, was man braucht und will und in welcher Phase man sich gerade befindet. Und ich denke, Wissen ist erstmal auch wichtig, zu gucken, was gibt es alles, sich langsam dem Thema so anzunähern. Ich denke, man muss sich so ein bisschen wirklich davon verabschieden, dass es mit, ich mache jetzt hier ein Jahr Traumatherapie und dann ist es abgehakt. Das ist einfach ein längerer Prozess.
Das sagt ja auch Irene Lyon, ne? Also es wird nicht das eine sein, was man dann befolgt, sondern es ist so über sein Leben, so diese ganzen kleinen Bausteine. Ne? Dann macht man halt mal Somatics, dann macht man dann Yoga, dann macht man halt Somatic Experiencing, dann geht man zur Beckenbodentherapie und ne, also es sind diese ganzen Bausteine und Maßnahmen, das alles irgendwie dazugehört. Das ist jetzt nicht so das eine Buch und die eine Anleitung. Ja. Also
genau, und das ist ein sehr individueller, spannender Weg und dann laufen einem vielleicht Sachen über den Weg, die man ausprobiert, dann probiert man das nächste aus.
Genau. Genau. Und wir versuchen ja jetzt überhaupt in dem Podcast, in jeder Episode Dinge vorzustellen. Ne? Also immer wieder auf neue Ideen zu kommen. Ja, einfach unserem Podcast weiterfolgen, ne? Würde ich empfehlen.
Genau. Wir sind ja auch am Erforschen weiter.
Absolut, ja. Also überhaupt, ich sehe mich überhaupt gar nicht als Expertin, ne? Also weder bei Endometriose noch bei Trauma. Ich weiß, dass manche mich so mal genannt haben, gerade bei der Endometriose, aber ich kann immer nur betonen, ne? Also je mehr ich zur Endometriose lese und auch zum Thema Trauma, desto mehr Fragen stelle ich mir eigentlich. Ich will gar nicht als Expertin gehandelt werden, sondern als Suchende, die halt auf ihrer Suche halt berichtet und versucht dann andere auf ihrer Suche dadurch zu inspirieren, so würde ich das eher sehen.
Dann denke ich, haben wir die Frage damit beantwortet oder fällt dir noch was ein?
Ich glaube, jetzt so die wichtigsten Akteure, Akteurinnen in dem Feld haben wir jetzt benannt. Und genau. Wenn man halt bei denen dann auch wieder auf den Websites guckt, dann kommen ja dann weitere Tipps und weitere Namen, die da fallen. Und wenn man einmal anfängt, da zu recherchieren, dann ergibt sich das eine wieder durch das andere. Und also dann kommt so ein Stein ins Rollen. Ich glaube, so die ersten Anlaufpunkte haben wir jetzt genannt.
Genau. Und einfach auf unserer Webseite www.endometriose-und-trauma.de, da haben wir ja auch schon Informationen zusammengetragen, da einfach mal gucken. Dann wären wir jetzt soweit schon am Ende. Also wir freuen uns über Anregungen, Feedback und Fragen. Schreibt uns gern auch Themenwünsche. Und wie gesagt, über Fragen freuen wir uns jederzeit, die wir dann auch hier im Podcast beantworten. Also schreibt uns gern unter podcast@endometriose-und-trauma.de oder auch gern bei Instagram unter den drei Endo Sisters sind wir dort zu finden. Und dann vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Danke an dich, Martina, und ich sage bis bald und wir freuen uns auf die nächste Folge.
Ciao.